ab Vers 28 schon. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Brauchen wir das nicht immer? Diesen Zuspruch von Jesus, dass wir erquickt werden, dass wir Ruhe finden. Ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Wir waren auf einem der größten Pfadfinderlager, die es jemals gegeben hat, mit 15.000 Pfadfindern in Thüringen. Ich habe euch davon erzählt, dass mir das bevorsteht. Dreimal hatten wir so viel Regen, dass wir zum Teil 15 Zentimeter Wasser in den Zelten hatten. Einmal in der Veranstaltung, wo 15.000 auf einem Platz waren, hat es dann ganz spontan angefangen, in Starkregen runterzuprasseln. Und dann muss man aufpassen, dass kein Panik ausbricht. Und in einigen Stämmen ist Panik ausgebrochen. Kinder mussten ins Krankenhaus, zum Teil in die Psychiatrie. Und trotzdem, unter all dem kann man sagen, Gott war da, wir haben ihn erlebt. Wir waren dabei, waren neunjährige Kinder, die haben gebetet, oh Gott, in meinem Team, 5, 6 Leute, kennt keiner dich außer mich, außer ich. Hilf doch, dass sich heute Abend ein weiterer zu dir bekehrt. Und Gott hat solche Gebete erhört, das ganze Team hat sich bekehrt und so, ja. Also kindlicher Glaube bewirkt so viel Erquickung in all diesem Trubel, in all diesem Stress, wenn du nicht weißt, wie tief sollst du die Wassergräben mitten in der Nacht graben unter strömenden Regen, bringt Gott plötzlich Ruhe ins Herz. Und alles wird wieder so, wie es sein soll. Und Kinder finden das nicht schlimm, sondern erleben ihn. Ich kann mir vorstellen, wenn Jesus diesen Vers so gesprochen hat, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, dass er vielleicht so einen vollbepackten Esel vor Augen gehabt hat. Bin er nun viel auch am Wandern in südlichen Ländern und da merke ich dann schon oft, dann sind die Lastwagen so vollgepackt und manchmal sieht man auch ein vollgepacktes Tier und manchmal sieht man auch einen Menschen, der viel zu viel auf dem Kopf und überall herumträgt. Und man sagt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch zu viel. Ja, es ist doch zu viel. Ich weiß nicht, ob Jesus dabei an Tierquälerei gedacht hat, als er diese Worte formuliert hat. Ich glaube auch nicht, dass er im Tierschutzverein von Nazareth war. Der hatte andere Gedanken. Aber es kommt doch darauf an, ob wir in unserem Leben das Empfinden haben, es ist ein Stück zu viel. Das ist Mühsal. Manchmal ist es auch so, dass auch Kirchen, religiöse Vereinigungen viel zu viel Lasten auf einem tragen. Und man hat das Gefühl, das bewältige ich gar nicht. Du musst, du sollst und. Es ist wie so ein großes Paket zusammengeschnürt, wir tragen es auf den Kopf und sehen dabei, dass andere vielleicht gar keinen Finger krumm machen und man selbst die ganze Last trägt. Und in so eine Situation hinein, vielleicht den Esel noch vor Augen oder den alten Mann, die alte Frau vor Augen, die ein großes Bündel, ein viel zu großes Bündel trägt, sagt Jesus diesen Satz, kommet zu mir alle. Ein Punkt, der mir im Moment unendlich nahe geht, ist die Gnade. Ich bin noch nicht so weit, dass ich darüber jetzt eine Predigt formuliere, aber ich beschäftige mich im Moment unendlich viel mit der Gnade. Und das ist ja so, wenn Jesus sagt, kommet alle, dann haben wir ja oft gleich wieder Einschränkungen. Darf ich kommen? Darf der kommen? Gnade ist aber Gnade. Alle dürfen kommen, egal wie ihr Leben gerade ist. Ich finde das so schön, dass Jesus nicht gesagt hat, also ich komme jetzt erstmal auf diese Erde für die Braven. Und wenn dann die Bösen merken, dass es den Braven besser geht, dann werden die vielleicht auch brav und dann bin ich auch für die da. Nee. Jesus sagt, kommt her alle. Was hast du im Moment gerade für Sorgen? Was hast du gerade für Not? Alle, kommt mal, alle. Eines der Pfadfinderteams, denen es auf diesem Camp am schlechtesten ging, war aus meiner Region. Und ich war am Freitag in ihrer Stadt und habe ein langes Gespräch mit dem Leiter gehabt. Als die nach Hause gekommen sind, hat er erfahren, dass sein Gemeindeleiter die Gemeinde verlässt. Das ist dann eine Gemeinde, die ähnliche Strukturen hat wie ihr, waren mal 70 Mann groß. Und wenn jetzt der Pastor noch geht, werden es 20 sein. Und da haben einige schon gesagt, na, wenn der Pastor geht, gehen wir auch. Und die erwarten, dass die dann auch so 10 Leute sind. Und das kam auf ihn zu, als er nach Hause kam. Und er rief mich an und sagt, weißt du, wenn die alle gehen, dann haben wir gar keine Kinder mehr. Dann muss ich sogar auch unseren Pfadfinderstamm schließen. Und ich bin hingefahren zu ihm. Und während der Fahrt, 1,5 Stunden Fahrt, habe ich mir überlegt und habe gebetet, was sagst du? Willst du ermutigen, nicht aufzugeben? Manchmal ist das so wichtig, dass wir Ermutiger haben. Die sagen, komm, richt doch deinen Blick mal nach vorne. Geh doch mal einen festen Schritt im Glauben. Manchmal ist es aber auch so, dass man nur hören muss, du bist nicht verurteilt, weil du etwas im Moment nicht machen kannst. Und mir fiel so ins Herz, das ist im Moment dran. Und ich habe die beiden, ihn und seine Frau, einfach in den Arm genommen. Wir waren 3,5 Stunden zusammen. Und ich durfte einfach mit den Weinenden weinen und einfach sagen, die Gnade ist da, im Moment darf etwas zusammenbrechen, aber Gott baut wieder auf. Es ist Gnade, dass Gott wieder aufbaut. Es ist Gnade, dass Gott sich um mich kümmert. Es ist Gnade, dass er mir heute sagt, du Mühseliger, du Beladener, komm doch zu mir. Was bedeutet denn mühselig? Erschöpft. Ausgelaugt, überarbeitet, vielleicht gemobbt, gepiesackt, bloßgestellt oder beladen. Es geht hier einfach um die Quantität, was zu viel ist, ist zu viel. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf etwas Erschreckendes draufgekommen. Vom Jahre 2000 bis heute haben die Rentenanträge wegen Frührente aufgrund von psychischen Erkrankungen bei Männern um 63% und bei Frauen um 98% zugenommen. Puh. 54 Millionen Fehltage von deutschen Arbeitnehmern nur in einem Jahr, im letzten Jahr, beziehungsweise die Statistik ist von 2012, in Deutschland nur wegen psychischer Krankheiten. Der Druck wird zu groß. Zu wem sollen wir gehen, sagen die Jünger einmal, wenn nicht zu dir, Herr? Ich glaube, das Thema, dass wir alle unter Druck stehen, ist relevanter denn je. Wir merken es überall, wir merken es in unseren Arbeitsplätzen, wir merken es aber auch beim Einkaufen in unseren Straßen und überall. Jeder ist gehetzter, jeder ist mehr am Ende als noch vor Jahren und jeder sucht eigentlich die Ruhe, findet sie nicht. Mühselig. Da ist vielleicht der Mann, der seine Depressionen nicht in den Griff kriegt. Oder der Firmenchef, der den Konkurs auf sich zukommen sieht und der lächeln muss, damit nicht die verbleibenden Kunden auch noch abspringen. Eigentlich könnte er heulen. Da ist das Kind, das dem Leistungsdruck in der Schule nicht mehr gewachsen ist und immer stiller und stiller wird.
Wisst ihr, dass viele, viele Kinder heute schon in der Psychiatrie sind? Mehr und mehr.
Da ist vielleicht das Mädchen, das unter einer Clique von anderen Mädchen ist, die so möchte gern Models sind und das den Druck nicht mehr aushält und anfängt, Suizidgedanken zu haben. Das sind die Mitarbeiter, die sich gegenseitig im Büro mobben, weil sie nicht wissen, ob sie einen Nachfolgevertrag kriegen, weil alles nur noch Jahresverträge sind. Da ist die Frau, die vielleicht 30 Kilo zu viel hat und die diese abschätzenden Blicke immer ertragen muss, weil sie halt nicht dem Hollywood-Stil mehr zugehört. Da ist vielleicht der Familienvater mit seinen Teenager-Kindern, mit denen er nicht mehr klarkommt, und er greift zur Flasche. Beladen, mühselig. Alle sind belastet. Alle tragen mehr, als sie eigentlich sollen, als sie eigentlich können. Und irgendwann bröckelt die Fassade. Irgendwann ist es nicht mehr aufrecht zu erhalten, was ich vielleicht über Jahre noch aufgebaut habe. Dann kommen die Burnout-Fälle. Ja, mittlerweile ist man ja so weit, man outet sich dann. Ich war auch einer, der ein Burnout ist. Und heute ist es ja fast gang und gäbe, dass man das ist. Aber ist es das, was das Leben uns bieten sollte? Ist es das, was der Schöpfer gemeint hat, als er gesagt hat, nachdem er uns und die Pflanzen und die Tiere und das All und alles geschaffen hat, es ist sehr gut. Ist das das wunderbare Schöpfungswerk, in dem wir jetzt leben? Was meint Jesus, wenn er sagt, kommt her, ihr Mühseligen? Ist euch aufgefallen? Kommt her. Das ist der erste Schritt. Ich soll kommen. Ja, warum das denn? Ich erinnere mich, in einer Freimission in Trier, wo ich als 15-Jähriger mitgeholfen habe, hat der Evangelist den Eindruck gekriegt, auf dem Marktplatz zu sagen, heute möchte Gott die heilen, die Angst haben. Wenn du also Angst hast, dann komm jetzt nach vorne und Gott möchte dich heilen. Und keiner ist gekommen. Und dann war die Freiversammlung zu Ende und alle sind weggegangen und ein Mann blieb stehen. Und unser Evangelist ist dann auf ihn zu und hat gesagt, kann ich noch was für Sie tun? Und dann meinte der ganz schüchtern, ja, ich bin der, der hier Angst hat. Ja, warum sind Sie denn nicht gekommen? Ja, weil ich Angst hatte. Ganz klar. So, aber die Bibel spricht hier, komm her. Ich bin felsenfest überzeugt, dass Gott uns nie mehr zumutet, als wir tragen können. Und wenn er sagt, komm her zu mir, dann ist das vielleicht im Moment für dich so ein Riesenschritt, weil das ganze Vertrauen, das du mal in Gott hattest, vielleicht weg ist, weil du so viel negative Erfahrungen hast, weil du so kraftlos bist, weil du nicht mehr kannst, weil du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Aber diesen kleinen Schritt, komm her, den dürfen wir gehen. Wenn ihr einen Sportler beobachtet, der Stabhochsprung macht, dann haben die ja diese lange Stange in der Hand und dann stehen die so am Anlauf. Habt ihr das mal gesehen? Da denkst du, was macht der? Der weicht zurück. Hat der vielleicht Angst? Nein, der weicht nicht zurück. Der nimmt nur Anlauf. Sonst kommt er da nicht drüber. Manchmal haben wir das Gefühl, wir weichen zurück. Lass dich mal umpolen in deinen Gedanken. Das, was vielleicht das Zurückweichen ist, das darf für dich der Anlauf sein. Der Anlauf, jetzt über diese Hürde zu springen. Gott möchte, dass wir handeln. Er hilft gerne,
Aber er möchte, dass wir kommen.
Denkt an die Geschichte mit diesem leprakranken Feldherrn, diesem Naaman. Als seine kleine Sklavin, seine Dienerin gesagt hat, du, bei uns im Land gibt's einen Prophet und der kann dich heilen. Und dann ist er mit Sack und Back und Geld und Geschenken zu diesem Propheten.
Ja.
Und der Prophet ist noch nicht mal aus seiner Hütte gekommen. Er hat nur gesagt, geh mal in den Jordan, in dieses Drecksloch, in dieses schmutzige Wasser und tauch dich da mal 7-mal unter.
Was hat er gemacht? Aufgeregt hat er sich. Noch nicht mal so rausgekommen ist er und ich soll mich da in dieses dreckigen Wasser da waschen.
Das ist der Glaubensschritt, den wir manchmal tun müssen,
einen Schritt zu tun
und sagen, ich mach mich auf. Ich mach mich auf zu dem, der mich erquickt, zu dem, der mein Fleisch wieder hell und rein machen kann.
Warum spielt das für Jesus eine Rolle?
Ich kann dir sagen, warum. Weil wenn du den Schritt auf ihn zumachst, da spiegelt sich die Demut wieder. Und was sagt uns sein Wort? Den Demütigen, den gibt er Gnade.
Ich mach mich klein. Ich sag, ich, wenn es der Hilfe braucht. Ich kann nicht mehr, ich habe versagt. Oh, oh, oh,
dass wir das heute sagen dürfen, wir haben versagt. Aber in dem Zugeständnis, dass in mir nichts Gutes ist, lege ich meinen Stolz ab. Was widersteht denn, was passiert denn den Stolzen? Gott widersteht ihm. Aber den Demütigen, den schenkt ihr Gnade. Also machen wir den ersten Schritt zu. Sind wir demütig und Gott offenbart sich uns.
Gott lässt mir die Entscheidung.
Ich habe viele Jahre mit einer Frau gebetet wegen Arbeitslosigkeit. Und eines Tages sagt sie zu mir, du brauchst nicht mehr beten, ich weiß eh, dass das nicht hilft.
Ja, sage ich, das ist eine gute Einsicht, dann beten wir halt nicht mehr.
Sage ich, aber warum hast du eigentlich gedacht, dass ich dir helfen kann? Hat sie überlegt. Ja, sonst betet ja keiner mit mir. Sag, aber ich bin's ja nicht, der dir helfen kann. Ja, wer hilft mir denn sonst? Ich sag, überleg mal, wer kann dir helfen?
Ja, Gott.
Sag ich, gut. Aber wenn du nicht mehr willst, dass wir beten, dann sagst du jetzt auch, Gott ist nicht mehr mächtig genug, mir zu helfen.
Nee, so habe ich das nicht gesagt.
Ach so. Mein Vater erzählte eine Geschichte, der ist ja in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Da kam dann jemand, ein Atheist, und hat dann gesagt, so, wer von euch will 100 Schilling haben, und verspricht mir dafür, nie mehr zu beten. Und dann kam tatsächlich ein armer Mann und hat gesagt, gib her. Und am nächsten Tag kam er wieder und hat gesagt, ich will das Geld zurückgeben. Ich habe drüber nachgedacht, nie mehr beten. Das geht ja gar nicht. Das ist ja, was ist denn, wenn ich mal wirklich in Not bin?
Ja?
Da merken wir, kommet her, das ist schon berechtigt, wenn Gott uns auffordert. Hey, jetzt bist du gefragt, jetzt mach doch mal den ersten Schritt, komm auf mir, komm zu mir. Und das ist der zweite Punkt, Jesus sagt, komm zu mir. Jesus sagt ja nicht, komm zu dem Guru sowieso oder zu dem Evangelisten sowieso oder wechsel jetzt mal die Gemeinde und geh dahin. Nee. Jesus sagt nur ganz schlicht, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, wie kommen wir denn zu Jesus? Es gibt so viele Wege. Komm zu ihm in der Stille. Lass mal weg, was dich immer so ablenkt. Komm zu ihm in seinem Wort.
Komm zu ihm im Gebet, in Meditation. Komm und bring einfach mal Zeit mit. Komm zu mir im Glauben und im Vertrauen. Wenn wir in diese Haltung kommen, dann passiert etwas in uns. Dann können wir einen so tiefen Glauben entwickeln. Ich las mal eine Geschichte von dem Georg Müller, der ja sein Leben in den Dienst von Waisenkindern und so gestellt hat. Der Name ist euch bestimmt bekannt. Und eines Morgens stellte er sich vor seine Kinder. 300 Kinder waren im Speisesaal und es war kein Frühstück da. Und er stellte sich hin und als die Kinder fragten, wo ist das Frühstück, sagte er nur, Gott wird es bringen. Und dann sagte er, jetzt lass uns aufstehen und ihm für dieses Frühstück danken. Und alle sind aufgestanden und es war wie hier, da waren die leeren Teller. Und er auch ist auch aufgestanden und hat gesagt, Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Frühstück, das wir jetzt genießen dürfen. Amen. Und alle Kinder, 300 Kinder, haben sich hingesetzt, auf ihre leeren Teller geguckt. In dem Moment klopft es an der Tür. Und Georg Müller geht hin, steht ein Bäcker da und sagt, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich musste 2 Stunden früher aufstehen, in die Backstube gehen und etwas mehr backen als sonst. Und das wollte ich euch vorbeibringen. Und jedes Kind bekam eine große Portion frisches Brot. Und während sie richtig freudig sich an diesem Brot labten, klopft's wieder an die Tür, steht ein Mann draußen und sagt, Herr Müller, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Mir ist gerade bei meinem Wagen direkt vor Ihrer Tür das Rad gebrochen und ich müsste jetzt abladen, sonst kann ich dieses Rad nicht reparieren. Da sind 10 große Kannen Milch drauf. Und dann guckt er so in die Runde und sieht die Kinder und sagt, die können Sie umsonst haben. Das ist Glaube, das ist Gottvertrauen, das ist, wie Gott uns erquicken möchte. Habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wie Gott mich erquickt hat mit Lebensmitteln? Meine Frau und ich sind umgezogen wegen einem Dienst für Gott. Und wir haben gedacht, das ist alles so richtig und ich glaube auch heute, es war richtig, aber das Erste, was uns passiert ist, dass ich keine Arbeit gefunden habe und dann hatte ich Arbeit, aber das Einkommen war so gering, dass wir damit gerade die Miete und die anderen laufenden Kosten zahlen konnten, aber nichts mehr zum Essen über war. Also hat meine Frau noch einen Putzjob angenommen und hat damals 30 D-Mark verdient. Und von diesen 30 D-Mark in der Woche, und von diesen 30 D-Mark in der Woche haben wir eingekauft. Du, den Einkaufszettel, den konnten wir auswendig, von vorne nach hinten, kann dir sagen, das war die billigste Margarine, die Backmargarine von Aldi, die war dann auch gut fürs Brot, und das war das billigste Brot, und das war der Gouda-Käse abgebackt, also das waren Artikel, die haben sich nicht verändert, und die günstigsten Nudeln, aber damit konnten wir eine Woche leben. Und eines Tages passierte es, dass wir in einer Woche überraschend viel Besuch hatten. Wir hatten immer viel Besuch, aber in dieser Woche war es extrem mehr. Und da war dann auch wirklich überhaupt nichts mehr in der Vorratskammer. Und als wir dann am Samstagmorgen für diese 30 D-Mark eingekauft sind, da waren wir so leicht depressiv. Denn wir sind dann beim Aldi von Regal zu Regal gegangen und jeder hat so seine Sehnsüchte rausgeschrien. Oh, guck mal, Nuss-Nougat-Creme, oh, das wäre aber lecker. Und meine Frau, oh, guck mal, Hühnersuppe, ich habe schon so lange keine Hühnersuppe mehr gegessen.
Und Artikel für Artikel haben wir in die Hand genommen, haben tief geseufzt und den wieder ins Regal gestellt und dann unseren Einkaufszettel abgeladen, der ja nie größer war. Und dann kommen wir nach Hause und steigen aus dem Auto aus und gehen zu unserer Wohnungstür und dann sagt meine Frau, guck mal, hier hat jemand seinen Müll vor unsere Tür gestellt. Und dann dachten wir, das auch noch, und gehen dicht dran und merken, das ist kein Müll. Ein Ehepaar, das wir in dieser Woche kennengelernt hatten, die zu diesen Gästen gehört hat, die uns besucht haben, ist nach Hause gefahren, die waren dann nur in Urlaub und haben ihre ganzen Lebensmittel, die über waren, vor unserer Tür platziert. Und die halbe Eingangstür war zugeschichtet mit Lebensmitteln. Soll ich einfach sagen, Nutella, Hühnersuppe und all die Produkte, aber wirklich jedes Produkt, wo wir geseufzt haben und es wieder ins Regal gestellt haben, stand vor unserer Wohnungstür. Ich will euch erquicken. Manchmal, bevor wir rufen, will ich antworten. Und manchmal müssen wir rufen, dass er antwortet, diesen ersten Schritt auf ihn zugehen. Manchmal braucht es ein Gebet, wie von Georg Müller, der sagt, wir danken dir jetzt für dieses Essen. Es ist nicht da. Nee, es ist nicht da. Wissen Sie, Glaube ist, als wenn du am 10-Meter-Brett stehst und weißt, Gott hat dir gesagt, du sollst runterspringen und du guckst und merkst, es ist kein Wasser drinnen. Und du weißt, wenn du unten ankommst, ist das Becken voll. Ich will euch nicht zu Leichtsinn verführen. Ich will euch aber aufzeigen, das ist unser Papa im Himmel. Der kann dieses Becken in einem Nu füllen. Du glaubst nicht und in einem Nu ist alles da, was du brauchst. In einem Nu hast du einen anderen Chef und der Stress hört auf. In einem Nu wird deine zänkische Nachbarin friedlich. Und in einem Nu verändert Gott das, was du an Veränderung brauchst. Du Stress in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde hast. Ob du körperliche Behinderungen, seelische Schmerzen hast. Ob du einsam und allein bist. Ob du keine Aussicht auf Arbeit hast. Ob vielleicht nicht bereinigte Sünde da ist, die du nicht in den Griff kriegst. Ob da Süchte sind, die keiner weiß, aber du leidest darunter. Ob du darunter leidest, den Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden, oder. Vielleicht hast du Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber anderen. All das ist Mühsal. All das ist Beladenheit. Und Gott will es dir wegnehmen. Dieser Vers geht ja weiter. Nehmt auf euch mein Joch. Ich habe nachgelesen, was die Volksbibel an der Stelle dazu sagt. Weil mit mein Joch können wir ja nicht mehr so viel anfangen. Ne? Wer kennt denn schon noch ein Geschirr Ochsen, die ein Joch da drum haben und dann loslegen? Die Volksbibel sagt, lass Jesus an den Joystick deines Lebens. An den Joystick deines Lebens. Ja. Aber egal, ob Joch oder Joystick, eins ist klar, wenn wir das auf uns nehmen, was Jesus uns geben will, wenn wir sein Joch auf uns nehmen wollen, heißt es doch als erst, unser Joch abzulegen. Zwei Jochs passen auf keine Kuh. Kannst machen, was du willst. Das klappt nicht. Mit zwei Computermäusen gleichzeitig kannst du nichts am Bildschirm machen. Zwei Lenkräder in einem Auto funktionieren nicht. Ablegen. Ablegen. Ablegen heißt, all dein Bemühen selbst mit einer Sache fertig zu werden, musst du einen Schlussstrich machen. Aber Gott, du hast mir doch
große Arme gegeben und dicke Muskeln und ich kann doch jetzt hier, schau mal, ich bin doch so stark und man hat mich doch extra damit ausgestattet, dass ich.
Ja, Gott hat dir Muskeln gegeben. Gott hat dir einen Verstand gegeben. Alles. Und trotzdem möchte er, dass du dein Joch auf die Seite legst und sein Joch nimmst. Warum will er das? Er beschreibt es selbst, mein Joch ist sanft. Du willst Mühsal loswerden, du wirst Last loswerden und trägst an deinem eigenen Joch. Ist das sanft? Gott möchte nicht so viel geben. Er möchte dir nicht helfen beim Lastentragen. Er möchte deine Last tragen. Ja, wir suchen Hilfe und wollen selbst noch dastehen. Und Gott sagt, ich will für dich alles sein, Bruder, Vater, Mutter, Schwester, alles. Also dürfen wir ablegen. Jesu Joch, das er uns geben will, das ist ein Joch, das ist maßgeschneidert. Da drückt nichts. Das ist alles, wie es sein soll. Jesus sagt, ich beobachte dich. Beobachte du mich auch. Schau doch mal, wie ich's mache. Ich glaube, dass Jesus sehr viel gearbeitet hat. Du morgens schon, bevor die Sonne aufgeht, aufstehen, auf den Berg steigen, beten und dann den ganzen Tag Menschen um dich herum haben, nie eine ruhige Minute. Abends vielleicht noch die Jünger, den Jüngern helfen draußen am See im Sturm. Da war wenig Schlaf, da war viel Unruhe. Aber haben wir irgendwo den Eindruck, wenn wir die Bibel lesen, dass Jesus im Stress war? Jesus sieht, ich tue nur das, was ich den Vater sehe, dass er tut. Und das ist genau der Punkt, den Jesus uns zeigen möchte. Dass wir das tun, was wir sehen, dass er tut. Dass wir ihn erstmal beobachten, bevor wir handeln. In den 70er Jahren gab es einen Schriftsteller aus Korea, Watchman Nee, vielleicht kennt ihr die Bücher. Ein Buch hat er geschrieben, Sitze, Wandle, Stehe. Bevor wir loslaufen, erstmal sitzen, erstmal zuhören, erstmal sagen, was möchtest du, dass ich tue? Und dann abwarten, hören, aufstehen, und gehen. Das ist ein Gehen, ohne dass es mühselig wird. Jesus hat uns das vorgelebt. Was war mit Lazarus? Kam er zu spät? Nee. Aber die haben gedacht, er kommt zu spät, oder? Wie oft hast du schon gedacht, wenn du früher hier gewesen wärst, Jesus, wird's uns besser gehen. Wenn ich mehr gebetet hätte, wenn ich die Gebetsnacht nicht versäumt hätte und vielleicht durchgebrochen wäre, dann hätte ich das in meinem Leben nicht gekriegt. Kennen wir solche Gedanken? Immer wieder tauchen sie auf. Da ist die Frau mit den Blutungen. Hat Jesus sich da aus der Ruhe bringen lassen, mitten in der Menge? Der war doch auf dem Weg gerade zum Heilungsgottesdienst. Und dann wird er unterbrochen. Sagt nur, da ist Kraft von mir geflossen. Und weil du geglaubt hast, dein Glaube kriegt jetzt Werke. Da ist der Kranke am Deich Bethesda. Du, der lag da 40 Jahre rum.
Jesus ist im dritten Jahr seines Wirkens an diesen Deich gekommen. Hätte er nicht im ersten Jahr kommen können, wenn er eh schon wusste, dass da einer 40 Jahre liegt? Es war genau der richtige Zeitpunkt. Jesus hat uns vorgelebt, dass nicht Gesetze wichtig sind. Er hat uns vorgelebt, dass Menschen wichtig sind. Er hat uns vorgelebt, sich nicht mit du musst, du sollst, du darfst nicht uns zu beschäftigen, uns vorgelegt zu beschäftigen, wie kann ich dich lieben, wie kann ich dich lieben, wie kann ich dich lieben, wie kann ich mich verändern, dass du mich lieben kannst. Beziehung mit Menschen, das war ihm wichtig. Er sagt im Abklang dieses Verses, denn ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig. Von Mose sagt man, dass er der sanftmütigste Mensch war, der auf dieser Erde gelebt hat. Naja, ich weiß nicht, wie sich Sanftmut sonst äußert, aber immerhin hat er mal einen erschlagen. Sehr sanftmütig. Ja. Aber dann hat er gesehen, wie viel Fehler das Volk, das Gott auserwählt hat, macht. Und seine Sanftmut spiegelte sich darin, dass er gesagt hat, Gott, vernichte nicht die, nimm mich stellvertretend, vernichte mich. Nimm mich, lass verschone die. Das war sanftmütig, das war wirklich von Herzen demütig. Das Wort sanftmütig bedeutet so einen inneren Zustand, der sich Gott unterstellt. Der sagt, ich kämpfe nicht um mein Recht, sondern ich weiß, dass dein Recht in meinem Leben zum Ausdruck kommt. Ich verklag nicht den anderen, sondern ich unterstelle mich dir. Ich lasse dich an den Joystick meines Lebens, um das so auszudrücken. Demut heißt sich klein machen. Jesus hat uns das in der Fußwaschung in Johannes 13 vorgelebt. Er, der Schöpfer aller Himmel, wie wir gesungen haben, beugt sich, geht auf die Knie und hat uns Sündern die Füße gewaschen. Demut. Wir stehen auf und waschen einander die Köpfe. Ich habe das zweimal in meinem Leben mitmachen dürfen, einander die Füße zu waschen. Es war ein ganz komisches Gefühl. Es gibt Gemeinden, die praktizieren das ständig. Ja. Man braucht sehr viel Demut, um anderen an seine Füße ranzulassen oder anderen den Füßen zu waschen. Und genau das hat Jesus uns vorgelebt. Demütig wandeln. Und nun kommt dieser schöne Satz, der alles zusammenbindet. Dann werden wir Ruhe finden für unsere Seele. Wir sind in einer Welt, in der es immer höher, schneller weitergehen muss. Jeder möchte befördert werden, jeder möchte Gehaltserhöhung haben und. Alles richtig, alles gut, spricht nichts dagegen, ja? Und trotzdem sind wir durch dieses höher, schneller, weiter Gejagte, können nicht Ruhe finden und nicht sagen, Gott, ich vertraue dir, dass ich mit dem, was ich jetzt anvertraut bekommen habe, von dir auskomme. Dass meine Kraft ausreicht, dass mein Geld ausreicht, dass ich diesen inneren Frieden, diese Ruhe habe und dass ich unabhängig von den Umständen bin. Ich habe gehört von der Suzette Hetting, hat sie selbst erzählt, dass ich dabei war, dass sie gesagt hat, es gibt Tage, da habe ich nichts zu essen. Dann preise ich Gott, dass er mir einen Tag geschenkt hat, wo ich fasten darf. Das tue ich viel zu wenig. Ich glaube übrigens nicht, dass Gott uns arm machen will. Ich bin eher jemand, der glaubt, dass Gott uns im Überfluss geben will. Aber im Überfluss kann auch mal bedeuten, er möchte, dass ich faste. Er möchte, dass ich die Dinge des Lebens mal bewusst auf die Seite lege, um mich ihm zu unterordnen. Wer regiert denn, wenn ich alles habe? Regiert vielleicht dann das Geld? Er möchte in meinem Leben regieren. Und wenn er regieren darf,
dann kommt doch dieses wunderschöne Wort, wenn ihr als erstes nach meinem Reich trachtet, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Es wird euch zufallen. Das ist dieses Urvertrauen. Das ist das, was Jesus in diesen Versen zum Ausdruck bringen möchte. Seid demütig, unterordnet euch mir. Ich habe ja alles, was ich euch schenken will. Aber handelt nicht, weil ihr etwas habt, sondern handelt, weil ihr etwas glaubt. Und dann haben wir. Ich finde, das ist zum Aufatmen. Vielleicht findest du, dass dich das unter Stress setzt, weil du Sicherheiten ablegen musst, weil du sagen musst, okay. Ich habe Kontakt gehabt mit dem Bischof oder Vorsitzenden der moldawischen Pfingstbewegung. Und er hat so geschrieben in einem Buch, und ich habe das auch persönlich gehört von ihm. Wir bereiten uns darauf vor, vielleicht mit den Pfadfindern im nächsten Jahr nach Moldawien zu gehen und einen Hilfseinsatz zu machen. Die haben wirklich nichts. Das sind uns Sachen bekannt, dass Ehepaare, die ihr Leben lang gearbeitet haben, als Lehrer zum Beispiel, heute mit 70 Euro Rente zu zweit auskommen müssen. Und die Leute, die von uns, die schon drüben waren, die sagen, die Lebensmittel sind genauso teuer wie in Deutschland. Das ist wirklich hart. Und er sagte, als er in der Schule war und Moldawien noch zur Sowjetunion gehört hatte, da gab es unter anderem auch die Möglichkeit, Englisch zu lernen. Nur keiner hat Englisch gelernt, denn man kam ja sowieso nicht raus aus der Sowjetunion. Was sollte ich mit Englisch? Also die anderen Geschichten waren viel wichtiger. Aber ihm hat Gott gesagt, lerne Englisch. Und alle haben ihn ausgelacht, warum er Englisch lernt. Als dann die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hat er die Möglichkeit gekriegt, mit seiner Frau und mit 3 Kindern nach Amerika einzureisen und dort eine Bibelschule zu besuchen. Und sie haben ein bisschen Geld noch gehabt und das mitgenommen. Und es war die erste Woche, in der sie in Amerika waren, und das Geld langte also noch, um für diese Woche Lebensmittel zu kaufen. Und dann hat er gehofft, dass er irgendwo nebenbei arbeiten kann, um sich den Aufenthalt und das Bibelschulstudium zu finanzieren. Und dann sitzt er im Gottesdienst, ein Gottesdienst mit 5000 Leuten, und der Pastor sagt, ich habe den Eindruck, hier ist jemand, der macht sich Sorgen, der hat 4 Kinder, und Gott sagt, vertrau mir und sorge nicht. Das war erstmal ermutigend für ihn. Er hat sich seine Kinder angeschaut, 1, 2, 3, 4, muss wohl für mich passen. Aber so sicher ist man sicher nicht. Bei 5000 Gottesdienstbesuchern sind ja vielleicht noch andere da, ja, die auch 4 Kinder haben. Naja, ich will mal so glauben, dass du das jetzt zu mir gesagt hast. Und das ist der Glaube, den wir oft haben. Wir hören was und naja, ich will da mal so glauben. Und jetzt kommt Gott und sagt, jetzt gib deinem Glauben Werke. Und dann kam der Klingelbeutel rum und Gott spricht zu ihm, schmeiß alles rein, was du hast. Und er, wie? Das ist, wir haben nichts zu essen zu Hause und ich wollte nach dem Gottesdienst noch einkaufen, wir wollen für die Woche. Und dann kam dieses Wort, sorge nicht, ich will für dich sorgen. Oh, meinst du jetzt doch mich? Und in dem Moment steht der Pastor nochmal auf und sagt, ich soll noch was sagen zu dem von vorhin. Gott wird dir das 100% erstatten. Und er kippt sein Portemonnaie um und alles rein und war nichts mehr drin. Und kommt nach Hause und kriegt zu Hause erstmal den Kopf gewaschen von seiner Frau, die war nicht dabei. Ja, von was sollen wir denn leben?
weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott gesagt hat, vertrau mir.
Das sind die Punkte. Wie soll es denn jetzt weitergehen, Gott? Und wir wollen dann so schnelle Entscheidungen und so schnell und alles. Ja? Ich mache eine lange Geschichte kurz. Er hat so viel in den nächsten Tagen geschenkt gekriegt von Leuten, die er nicht kannte, die zum Teil 300 Kilometer weit gefahren sind, weil sie von Gott gehört haben, bring da was vorbei. Haben die sich ins Auto gesetzt, haben ihm Klamotten, Lebensmittel und alles vorbei. Er hat sich dann hingesetzt und hat aufgeschrieben. Ich habe, ich weiß es nicht, wie viel es war, ich habe $100 gespendet und jetzt, das sind jetzt Sachen im Wert von $600. Hey Gott, da fehlen noch 40%. Du hast gesagt 100%. Und am Ende der Woche hatte er Waren und Lebensmittel im Wert von 100% seiner Spende. Das ist, wie Gott uns dienen möchte. Und das ist Überfluss. Das ist Überfluss. Nicht das Geld auf der Bank, nicht der volle Kühlschrank, nicht die volle Vorratskammer, sondern das zu bekommen, was wir brauchen zu unserer Zeit. Wenn wir anfangen, so zu leben, dann gehen unsere Sorgen weg. Mein Auto ist vor 4 Wochen kaputt gegangen, ein Motorschaden. Ich habe in mein Portemonnaie geguckt und habe gesagt, gut, 450 € sind da drinnen. Jetzt kauf mal für 450 € ein neues Auto. Ich habe einige Leute angerufen, gute Freunde von mir, habe gesagt, könnt ihr uns unterstützen beim Gebet für ein neues Auto? Dann kam so ein Eindruck, ja, das wird ein großes rotes Auto werden. Da haben wir das ernst genommen und nach einem großen roten Auto geguckt. Also A, ist uns aufgefallen, es gibt ganz wenig rote Autos. Und dann auch noch groß und für 400 €, nee. Wir überlegt, wir gesagt, Gott, hast du das jetzt wirklich zu uns gesagt oder war das ein Eindruck, den wir nicht überprüfen können? Und wir hatten die Freiheit, wir dürfen das Rot auf die Seite lassen. So, aber dann such immer noch mal für 400 €. Ja? Ich mache auch diese Geschichte kurz. Vor einer Woche haben wir ein Auto gekriegt im Wert von 3.500 €. Steht jetzt draußen vor der Tür. Es glänzt, es ist schön. Wir haben beschlossen, uns keine Sorgen zu machen. Es war so interessant. Eine Arbeitskollegin sagt, ich kann nicht mitnehmen, aber nur bis zum 1. September, dann gehe ich in Urlaub. Jetzt ist der 1. am Montag und ich habe das Auto, ich kann zur Arbeit fahren. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Und er kommt nicht zu spät. Die mühseligen und Beladenen, die dürfen mal abladen, die dürfen ihr Joch weglegen. Wisst ihr, ich hätte mich nicht getraut, so ein Auto zu kaufen. Jetzt habe ich's. Ich genieße es. Sein Joch ist nämlich sanft. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Mit dem neuen Auto ist meine Frau und meine Tochter nach Bayreuth gefahren, weil unsere Charlene dort jetzt ihr Studium beginnt. Deswegen kann sie jetzt auch nicht mit oder so. Ja, Wohnung in Bayreuth gucken. Ja, vom BAföG leben heißt nicht viel Geld haben. Wir können sie nicht groß unterstützen, vielleicht mit 70-80 € im Monat und dann such eine Wohnung. Und die erste Wohnung, die sie sich angeschaut haben, das war eine Frau, die ihnen die Wohnung gezeigt hat. Meine Frau sagte, hast du aus jedem Knopfloch gesehen, wie reich die ist? Und die Wohnung war sowas von verwahrlost, sowas von dreckig, sowas von nicht würdig, Wohnung genannt zu werden. Da war ein Badezimmer mit einer Badewanne, die Badewanne war braun.
daneben war so viel Platz, um zu gehen. Solche Geschichten. Klar, man kann damit leben. Und alle haben gesagt, ja, wird nicht leicht, da eine Wohnung zu finden. Und dann haben meine Frau und meine Tochter gesagt, wir glauben, dass das der Weg ist, dass Gott mich hierher geführt hat, sagt meine Tochter. Und wenn er will, dass ich hier studiere, dann hat er auch eine Wohnung. Und wir werden nicht eine nehmen, weil wir Angst haben, keine zu kriegen. Haben Sie sich etwas außerhalb eine angeschaut? Ja, die war noch schlechter. Und dann treffen sie dort ein junges Mädchen und die sagt, sie suchen eine Wohnung, wir haben eine. Papa hatte dort sein Büro drinnen, der vergrößert sich, ist eine Wohnung frei geworden. Und meine kleine, liebe Charlene, die ihr ja auch kennengelernt habt, die ist so ein Beziehungstyp, so ganz alleine, ich hätte Angst gehabt. Und dann haben sie sich die Wohnung angeschaut und das Erste, was ist, es kommt eine Oma auf sie zu. 75, 78 Jahre vielleicht alt und sagt, oh wie schön, so ein junges Mädchen. Er hat erstmal Kuchen gebracht und hat die Wohnung gezeigt und hat gesagt, und wenn du mal einsam bist, hier meine Wohnung ist gleich gegenüber, die Tür ist immer offen, kannst auch durch meine Wohnung durchgehen, mit dich auf meinem Balkon setzen, alles kein Problem. Die Wohnung hat sogar zwei Zimmer, ist günstiger als die Löcher, die sie sich vorher angeschaut haben. Es passte alles. Vertrauen. Sind nur so Erlebnisse. Ich habe mal zu Gott gesagt, ich würde gerne, ich bin noch nicht so weit, aber ich hoffe darauf. Ich sage, ich möchte so gerne jede Woche etwas mit dir erleben, was ich weitererzählen kann. Ich möchte nicht aus den Quellen der Vergangenheit, möchte erfahren, wie du versorgst, im Inneren und im Äußeren. Ruhe für die Seele und versorgt sein für alles. Das möchte ich jede Woche erfahren. Und weißt du, wie wir es erfahren? Wenn wir Mangel haben. Weil wenn du keinen Mangel hast, dann brauchst du keine Versorgung. Also, und hier sind wir wieder, der Kreislauf des Wortes Gottes schließt sich. Also darf ich frohlocken, wenn ich Mangel habe. Weil ich weiß, es ist seine Chance, meinen Mangel auszufüllen. Gott, ich hab das nicht. Halleluja, du wirst es mir geben. Alle Sorgen, alle Sorgen. Er sorgt für euch. Amen.